Ich glaube, das kann man total lernen von Journalisten und Journalistinnen, auch für die kirchliche Praxis, immer zu überlegen, wo ist der Anknüpfungspunkt für die Leute da draußen? Habe ich eine ganz konkrete Geschichte, an der ich das erzählen kann? Und immer so zu sprechen und zu reden, dass es auch wirklich jeder versteht da draußen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Eilmeldung trifft Ewigkeit. Das Verhältnis von Kirche und Journalismus. Ein Gespräch mit der Direktorin der katholischen Journalistenschule IFP, Isolde Vogund. Hier ist der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Wir liefern euch regelmäßig Input zu Themen aus Kirche und Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Und heute bin ich mal zu Gast, und zwar beim IFP, der Katholischen Journalistenschule in der Isar-Vorstadt im schönen München. Im IFP werden seit 1968 junge Menschen fit gemacht für die Arbeit in den Medien. Wohlgemerkt auch, aber bei weitem nicht nur in Medien, die etwas mit Kirche zu tun haben. Journalistenschulen gibt es in Deutschland einige. Diese hier ist durch den Absender Katholische Kirche etwas Besonderes. Und das durchaus im guten Sinne. Das Niveau der Ausbildung ist hoch und wer hier gelernt hat, der ist in den Redaktionen dieses Landes recht gefragt. Und dennoch, auch eine Institution wie das IFP erlebt mit, wie sich die Welt verändert. Im Journalismus und in den Medien haben sich durch Digitalisierung und Internet die Arbeitsfelder in den letzten Jahren zum Teil drastisch gewandelt. Und auch als Einrichtung der Kirche muss sich das IFP zu Mitgliederschwund, Reformstau, fehlendem Vertrauen und Relevanzverlust von nahezu allem, was katholisch ist, verhalten. Spannende Zeiten also für Menschen in der Kirche und für Medienschaffende. Und über die Herausforderungen dieser Zeit sprechen wir heute mit Isolde Vogund. Seit Mitte 2023 ist sie journalistische Direktorin hier im IFP. Zuvor war die Journalistin und Politik- und Theaterwissenschaftlerin als Studienleiterin hier im Haus tätig. Isolde Vogund, danke, dass wir mit unserem Podcast mit Herz und Haltung hier im IFP zu Gast sein dürfen und herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Hallo Daniel.
Zu Beginn einfach mal ganz praktisch und konkret gefragt, welche journalistische Arbeit hat dich im letzten Jahr so richtig begeistert? Und es ist ganz egal, ob es was mit Kirche zu tun hat oder nicht.
Okay, ich mache Eigen-PR.
Bitte.
Begeistert hat mich die Abschlussprojekte von unseren Stips und Volos. Die einen haben ein YouTube-Projekt gemacht zum Thema Wie schläfst du? Und haben dabei aus unserem Fernsehstudio alles rausgeholt, was man rausholen kann. Und die anderen, unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, haben zusammen mit der Redaktion von 1&1 die Gen Z beleuchtet, und zwar
also die Generation ja. Z, so die jetzt gerade so ins Leben startet, ne?
Exakt, ja. Im Prinzip ihre eigene Generation. Ja, und einfach jenseits der Klischees, das war so ihr Anspruch, und ich finde, das ist ihnen auch echt super gelungen. Und das war ein sehr vielfältiges Dossier am Ende mit Podcast, mit Videos, mit Datenprojekten, und auf beides bin ich sehr stolz.
Auf alle Fälle verlinken wir diese beiden Arbeiten. Das ist ja das Schöne, man kann die überall sehen. Verlinken wir in den Shownotes, also im Begleittext zum heutigen Podcast. Und dann könnt ihr euch das natürlich auch in Ruhe durchlesen und anschauen und anhören, was die IFP-Volontäre und Stipendiaten so erzeugen. Ja. Was macht denn für dich guten Journalismus aus? Und was sind die Akzente, die eine katholische Journalistenschule vielleicht stärker betont als andere Ausbildungsorte für Medienschaffende?
Also guter Journalismus ist ein ganz großes Wort, ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Facetten und so viele unterschiedliche Ausspielwege, und insofern muss es natürlich erstmal zu dem jeweiligen Medium und zu dem jeweiligen Thema passen, so ganz allgemein gesagt, und die Qualitätskriterien erfüllen, die sich die Branche ja selbst gegeben hat. Es gibt einen Pressekodex, auf den sich die Branche geeinigt hat. Und guter Journalismus erfüllt im Idealfall genau diese Standards. Also die Gegenseite hören, verschiedene Perspektiven wahrnehmen, gründlich und sorgfältig zu recherchieren, der Wahrheit verhaftet zu sein und so weiter und so fort.
Das sind ja Standards, die tatsächlich zum Glück für alle Menschen, die Journalismus betreiben und das ernst meinen und seriös meinen, gelten. So, und dann gibt es bestimmt ja auch noch die Komponente, das katholische oder das christliche Bild, Menschenbild, spielt das in der praktischen Ausbildung eine Rolle?
Ja, also in der Art, wie die Leute Journalismus machen, einfach handwerklich sozusagen spielt es erstmal keine Rolle. Zu den handwerklichen Standards kommen dann halt noch die Begründung dazu, woraus beziehen wir unsere Motivation, was ist uns wichtig? Also so, wir nennen das ja so wertegeleitete Wege in den Journalismus. Das ist unser christlicher Glaube, der uns da inspiriert, wie wir auf Menschen zugehen, wie wir mit Menschen umgehen. Und das spielt dann auf jeden Fall eine Rolle. Also ich glaube, in erster Linie spielt der christliche Glaube dann in der Ausbildung jetzt zum Beispiel eine Rolle, wie wir uns hier begegnen, wie wir unsere jungen Leute, die hier die Ausbildung machen, begleiten, wie wir ihnen lernen oder wie wir ihnen lehren, wie sie auf Protagonistinnen zum Beispiel zugehen soll. Also da würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass sie an Institutionen ausgebildet werden, die katholische Werte zugrunde legt. Ja, also Nächstenliebe, den anderen sehen, dem Menschen nah sein.
Sprechen wir doch mal über das, was deiner oder eurer Meinung nach junge Menschen, die in unserer Zeit in den Journalismus starten, an Fähigkeiten und Haltungen brauchen. Und dabei meine ich sowohl das Handwerkliche, also welche Themen sind vielleicht jetzt gerade für die relevant, die für Journalisten, die vor 20, 30 Jahren ausgebildet wurden, noch nicht relevant waren. Und auf der anderen Seite aber auch inhaltlich, welche Werte sind für Journalistinnen und Journalisten wichtig oder sollten es sein?
Wenn wir es ganz konkret machen, also zum Beispiel, wenn Leute über schwierige Themen mit Protagonistinnen sprechen, dann würde ich einfach immer erwarten, dass so ein junger Journalist, eine junge Journalistin, die bei uns ausgebildet wurde, einfach auch im Blick hat, okay, wenn ich diese Geschichte veröffentliche, was bedeutet das für mein Gegenüber? Ja, also ich gehe im Zweifelsfall zurück in die Redaktion, ich liefere meine Geschichte ab und damit ist es für mich auch erstmal durch. Aber für den Protagonisten, für die Protagonistin, das ist ja dessen Geschichte, die ich erzähle. Ja, der hat mir was anvertraut. Der oder die lebt hinterher damit, mit den Reaktionen der Leute, vielleicht gerade eben auch bei sensiblen Themen. Und insofern erwarte ich dann schon, dass junge Leute das im Blick haben und dann vielleicht auch sagen, okay, sie erzählen mir das jetzt, seien sie sich im Klaren, dass es Reaktionen darauf geben wird. Seien sie sich im Klaren darüber, dass das nicht nur hier gedruckt wird oder gesendet wird, sondern dass es auch vielleicht auf YouTube erscheint oder dass es irgendwie auf sozialen Medien erscheint und dass dann die Reaktionen vielleicht auch schwierig sein können. Daran, glaube ich, erkennt man dann schon, was für eine Haltung ich meinem Gegenüber habe. Also es ist nicht damit getan, irgendwas aufzunehmen, eine Geschichte und dann haue ich die raus und das war's für mich, sondern ich habe auch eine Verantwortung.
Die praktische Komponente, die dahinter steht, ist ja, dass manche gar nicht überschauen können, manche Protagonisten von Geschichten, welche Auswirkungen es haben kann, in die Öffentlichkeit, ich sag's mal negativ, gezerrt zu werden. Man gibt ja sehr viel von sich preis und das ist meistens als Journalistin oder Journalist macht man das in einem relativ ruhigen, intimen Setting, wenn man also längere Gespräche führt zum Beispiel und dann plötzlich wird daraus eine große Geschichte, die in einer wahnsinnigen Öffentlichkeit stattfindet und da gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man den Menschen nicht ins offene Messer laufen lässt.
Genau, das meinte ich damit. Ich glaube, es war vielleicht früher auch noch mal ein bisschen einfacher, ne? Da hat man oft gesagt, Journalisten haben da dieses Wort, das versendet sich, ne? Also genau. Man nimmt es einmal auf und mal, wenn es irgendwie dann ein bisschen, vielleicht gab es auch früher eben schon negative Reaktionen.
Ja, und es gab ja das alte Sprichwort, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und so.
Ne? Ja. Das war dann halt auch wieder vorbei. Und da hat sich die Verantwortung schon, die ist deutlich schwieriger wahrzunehmen geworden, ne? Weil gerade auch ungeübte Gesprächsgäste oder Gesprächspartnerinnen das eben nicht überschauen. Okay, was passiert denn jetzt mit meinen Sachen? Was können da für Reaktionen kommen? Und das ist eine ganz neue Herausforderung für junge Journalistinnen, das mit dem Blick zu haben, okay, da muss ich jemanden auch ein Stück weit vielleicht begleiten. Der ruft vielleicht oder die ruft später auch nochmal an und fragt nach, was ist da jetzt gekommen? Und dann muss man auch beratend da sein. Oder ich habe auch eine Verantwortung für das Material, was dann passiert. Wir hatten zum Beispiel kürzlich, hatte ich einen Anruf von einem jungen Mann, der hat einen tollen Film gemacht über Menschen mit Behinderung. Und jetzt wollte jemand anders sein Material haben. Und das gibt man dann nicht einfach raus, sondern dann fragt man natürlich nach, was machst du mit dem Material? Wo soll das jetzt noch gesendet werden? Okay, dann müssen wir jetzt unsere Protagonistin von damals nochmal nachfragen. Wollt ihr das? Ist das okay für euch, dass das in einem anderen Zusammenhang nochmal auftaucht? Und es hat dann nicht nur sozusagen eine rechtliche Komponente, also rein, ne?
Wem gehört das Material,
urheberrechtlich? Exakt, so, ja. Urheberrechtlich, sondern auch eine ethische Komponente. Also mir hat der Protagonist seine Geschichte anvertraut. Ich habe denen gesagt, in dem Rahmen wird es erscheinen. Und jetzt habe ich eine Anfrage, das Material weiterzugeben. Also mache ich mir 5 Gedanken mehr darüber, hoffentlich. Ist das okay? In welchem Zusammenhang ist
also
das?
Also kann man schon sagen, dass das Thema Medienethik im weitesten Sinne einfach nach wie vor wichtig ist und wahrscheinlich sogar in dieser sehr komplexen, digitalisierten Welt wahrscheinlich sogar wichtiger denn je wird. Ne?
Ja, absolut. Und das ist auch, Ethik ist ja nichts Statisches, ja. Also das macht's ja auch so kompliziert. Jeder Fall ist ein bisschen anders. Also wir haben diese Grundsätze aus dem Pressekodex, aber ich muss in jedem Fall schauen, wie ich die jetzt anwende. Ne? Das ist im Zweifelsfall sehr komplex. Und insofern ist das auch nichts, was irgendwie abgeschlossen ist, sondern was immer wieder bei jedem Fall auch neu diskutiert werden muss.
Wir haben jetzt viel über die journalistische Seite gesprochen und ich habe es eingangs erwähnt, es gibt natürlich beim IFP auch immer die kirchliche Seite, den Absender Katholische Kirche. Wie reagieren eure Volus und Stips, wenn ich Volus und Stips sage, für die Hörerinnen und Hörer meine ich Volontärinnen und Volontäre und Stipendiatinnen und Stipendiaten.
Also unsere Auszubildenden.
Alle, die ausgebildet werden, genau. Also ja. Aber die werden hier im IFP-Slang, werden die Volus und Stips genannt. Wie reagieren Volus und Stips auf diesen Absender Kirche?
Oh, das ist super unterschiedlich. Also wir haben alle Facetten, so wie auch in der sozusagen, wie Menschen eben auch in unserer Gesellschaft unterschiedlich geprägt sind und unterschiedliche Beziehungen zu Religion und Kirche haben. Es gibt die so ganz traditionell katholisch sozialisiert sind, die mit Jugendarbeit vielleicht aufgewachsen sind und dann eine sehr große Nähe und Identifikation haben. Und andere sind sehr weit weg und vielleicht so weit weg, dass sie noch nicht mal Vorurteile haben und halt sagen, ja, warum nicht? Ich habe gehört, ihr macht da eine gute Ausbildung, komme ich doch zu euch. Und dann erst hier in Berührung kommen mit Kirche und Glaube und einfach auch ganz anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern.
Ist aber kein Wettbewerbsnachteil, eine Schule der katholischen Kirche zu sein? Oder muss man sich da irgendwie vielleicht mal extra erklären oder so?
Diese Journalistenschule gibt's einfach schon so lange und da sind so viele gute Leute hervorgegangen, dass wir uns einfach nicht verstecken brauchen. Ja. Und wir machen auch den Absender. Wir sind, also gegründet wurden wir mal als Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses.
Das ist das I, das F und das P im
Exakt,
Namen,
genau. Genau, aber wir firmieren als katholische Journalistenschule ja. IFP.
Genau, also ihr versteckt nichts.
Wir verstecken nichts, weil das auch überhaupt keinen Sinn macht. Ich finde auch, das ist ein Gebot der Transparenz, zu sagen, wer wir sind, wo wir herkommen, wer den Großteil der Mittel gibt, damit wir diese Ausbildung auf dem Niveau hier machen können. Das sind nämlich alle Menschen in Deutschland, die Kirchensteuer, also katholische Kirchensteuer bezahlen. Und insofern mag sein, dass es Leute gibt, die Vorbehalte haben und dass die sich dann nicht bei uns bewerben. Ja, dafür gibt es ja auch noch jede Menge andere Schulen. Mhm. Es gibt andere Journalistenschulen, ja, die diese Herkunft nicht haben. Aber bei uns ist das eben Teil unserer DNA.
Und man weiß, worauf man sich einlässt.
Man weiß, worauf man sich einlässt. Ich finde, das muss man auch wissen. Und die Leute, die sich nicht hier bewerben, die sagen mir ja nicht, warum sie sich nicht bewerben. Insofern.
Wir sind ja hier in einem ehemaligen Kapuzinerkloster, das nun schon seit vielen Jahren als Journalistenschule genutzt wird. Und ich finde, irgendwie passt das zu diesen eingangs angedeuteten Veränderungen in Kirche und dem sich verändernden Medienumfeld und den verändernden Realitäten. Warum investiert Kirche in die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, die am Ende ja womöglich sogar kritisch über den eigenen Laden berichten? Warum leistet sich Kirche das?
Also ich glaube, denjenigen, die entscheiden, dass es das IFP weitergeben soll, ist total klar, dass wenn man irgendwie verbunden sein soll mit Kirche, dass man dann Berührungspunkte auch braucht. Und so eine katholische Journalistenschule ist ganz platt einfach auch ein Berührungspunkt. Mhm. Ja, vielleicht gerade auch für Menschen, die mit Religion und Kirche sonst nichts zu tun haben oder vielleicht auch Vorbehalte haben. Und genauso wie viele katholische Schulen Land auf, Land ab, ja, sind wir eben auch eine katholische Schule, halt eine katholische Journalistenschule, bieten für einen wichtigen Beruf, den es halt, ne, den es braucht in unserer Demokratie, bieten wir eben hier auch eine Schule an, die mit einem katholischen Wertekodex an diesen Beruf rangeht.
Für mich ist das fast der konstruktivere Ansatz, zu sagen, wir gestalten die Welt mit. Das heißt also, die Kirche ist das wichtig, dass eben auch in diesem Lebenssektor Menschen sind, die in irgendeiner Weise eine Prägung haben, die wir im positiven Sinn mitgestalten konnten.
Absolut. Und die eben auch hier ja auch eine große, also es gibt hier viele Ehemalige, die einfach eine ganz tiefe Verbindung auch mit ihrer alten Journalistenschule haben, weil sie wissen, Mensch, ich bin da gefördert worden, ich bin da begleitet worden, ich habe da vielleicht auch Chancen entdeckt, wo ich gar nicht dachte, dass ich da hinkommen könnte. Ich hätte mir vielleicht gar nicht zugetraut, dass ich mal für ein großes Medium schreiben könnte oder dass ich irgendwie, dass ich es in öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaffe oder bei den Privaten irgendwie da Sendungen moderieren kann.
Also Netzwerk öffnet Türen. Ne?
So, das Netzwerk öffnet Türen und da hat jemand dir was zugetraut, da hat dich jemand beflügelt. Das ist auch das, was wir den Leuten hier mitgeben wollen. Und so kommt natürlich irgendwie eine positive Assoziation auch zustande. Mhm. Und ich meine, wir hier als Vorstand, Schwester Stefanie, die geistliche Direktorin und ich.
Jetzt hat euch den Job eine geistliche Direktorin und eine journalistische Direktorin, du bist die journalistische.
Uns motiviert natürlich das, wo wir auch herkommen, so eine christliche Botschaft. Und geben das aber eben auf diese Art und Weise weiter, indem wir die Leute motivieren und versuchen, ihnen Flügel zu verleihen. Und wenn sie das dann mitnehmen und dadurch eine positive Assoziation haben zu der katholischen Einrichtung, das ist auf jeden Fall, glaube ich, total viel wert.
Ja. An Ostern steht in der katholischen Publizistik eine große Veränderung für viele Kirchenzeitungen an. Aus mehreren Kirchenzeitungen, wie zum Beispiel dem Tag des Herrn hier aus dem Bistum Dresden-Meißen, wo dieser Podcast beheimatet ist, wird künftig ein Magazin. Das kommt nicht mehr wöchentlich, sondern im 14-Tage-Rhythmus. Der Ansatz ist, mehr Hintergründiges in die gedruckte Publikation, eher Tages- und Wochenaktuelles online verhandeln. Wie beurteilst du diesen Schritt und was sagt er vielleicht aus über den Zustand der kirchlichen Publizistik und den Medienwandel, in dem wir gerade drin sind?
Also ich glaube, das ist ein total spannendes Projekt und ich kann den Kolleginnen und Kollegen nur wünschen, dass es auch aufgeht und dass die Menschen da draußen das zu schätzen und auch da mitgehen. Das ist natürlich für viele Menschen, die seit vielleicht Jahrzehnten so ihre Publikationen lesen, sei das jetzt Tag des Herrn oder auch in Osnabrück gibt es die Bistumspresse und so.
Kirchenboot oder wie sie alle heißen.
Oder hier in München der Michaelsbund mit der Kirchenzeitung. Ich hoffe sehr, dass die Menschen mitgehen und sich da auch ein Stück weit abgeholt und angesprochen fühlen. Ich finde das auf jeden Fall einen richtigen Schritt. Wir sehen ja, dass seit Jahren so die klassischen Abo-Zeitungen im kirchlichen Kontext einfach an Auflage verlieren. Und jetzt einfach zu sagen, hey, wir machen das nochmal ganz neu, wir machen das anders, auch mit so einem konstruktiven Ansatz. Das ist ja erklärtes Ziel der Redaktion, also auch Geschichten zu erzählen, die Menschen motivieren, die auch Projekte zeigen innerhalb der Kirche, wo Leute gute Ideen haben, was Gutes umsetzen und dadurch auch wieder andere inspirieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein total wertvoller Ansatz und ein guter Versuch, sich einfach die Menschen, die da sind, zu sichern und vielleicht auch noch den einen oder anderen zu überzeugen, auch diese Publikation zu kaufen.
Ich kann mir vorstellen, dieses Mitnehmen wird wahrscheinlich einer der spannendsten Felder, ne? Weil es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich brauche nicht einmal in der Woche was Gedrucktes lesen, was ich in der Form oder in ähnlicher Form schon vor Tagen online gelesen habe. Während halt andere sagen, das ist meine wöchentliche Einflugschneise für überhaupt diese Informationen, um sie zu bekommen. Und na, also ich verstehe die verschiedenen Bedarfe und man muss ja irgendwie einen Weg finden, die Stammleserschaft nicht zu verprellen und auf der anderen Seite auch zu überlegen, was könnten denn künftige Zielgruppen oder Leserinnen bei uns finden.
Ne? Insofern finde ich auch den Ansatz ganz spannend, den die jetzt entwickelt haben. Die haben ja so ein, im Prinzip so ein Modell entwickelt, wo sie eben sowohl die Nachrichten und Geschichten aus der Region erzählen, als auch Geschichten, die über die eigene Region hinausgehen. Und
Schauen wir mal.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf jeden Fall damit. Ich glaube, es braucht solche Publikationen.
Bevor du deinen Job als journalistische Direktorin hier beim IFP angetreten hast, hast du eine Reise gemacht. Und zwar eine Reise durch Redaktionen in ganz Deutschland. Tageszeitungen, Radiosender, Fernsehstationen, Online-Medien. Bitte beschreib mal deine wichtigsten Erkenntnisse und Aha-Momente aus dieser Reise. Und wie hat diese Reise deine bisherige Arbeit als journalistische Direktorin beeinflusst?
Okay, also eins ist ganz einfach. Ich habe ungefähr in jeder Redaktion, wo ich war, haben die Teams über künstliche Intelligenz nachgedacht und wie sie unseren Job verändern wird, ob Redaktionsjobs irgendwie überflüssig werden
also
oder nicht.
Bildbearbeitungen aus dem Computer, Texte, die quasi von einer KI entstehen und so. Genau. Das ist das große Thema,
ja? Ja, das ist echt ein Riesenthema. Und das fand ich total spannend und deshalb machen wir, gerade im Moment läuft hier auch am IFP ein Workshop genau zu diesem Thema, mit einem sehr spielerischen Ansatz, wo Leute nicht nur irgendwie was frontal erzählt bekommen, sondern im Idealfall auch ausprobieren.
Wie nimmst du in den Redaktionen dieses Landes die Haltung dazu wahr? Ist das ein sich drauf freuen oder herrscht da helle Panik oder?
Also weder das eine noch das andere. Okay. Also es ist ein sehr, in den meisten Redaktionen, in denen ich unterwegs war, gibt es halt irgendwie ein kleines Team, die so ein bisschen fokusmäßig für dieses Thema zuständig sind und die Entwicklungen im Blick halten sollen und gucken, okay, was ist davon irgendwie sinnvoll, was können wir in unsere Redaktionsarbeit integrieren, was ist vielleicht weniger sinnvoll, was muss man im Vertrieb integrieren, was muss man in der Redaktion integrieren und so weiter und so fort.
Randtasten immer noch, ne? So.
Ja, Randtasten ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Okay. Also es gibt wirklich ja inzwischen auch Podcasts, die versuchen mit Stimmimitationen sozusagen dann auch den geliebten Host, den Gastgeber einer Sendung sozusagen mit künstlicher Intelligenz zu reproduzieren. Mhm. Das ist schon mehr als ein Ausprobieren. Oder auch das automatisierte Regionalberichterstattung im Sport zum Beispiel, das findet ja statt. Ja. Also das ist mehr als ein Ausprobieren. Aber
es gibt ja auch schon ganz viel Datenjournalismus, der wahrscheinlich auch schon mit solchen Tools auch arbeitet. Also es gibt schon Felder, wo das einfach längst umgesetzt wird. Ja.
Und es gibt ja auch die ersten Fails, ja, irgendwelche Interviews, die dann mit vermeintlichen Interviewpartnern geführt werden. Also da machen Redaktionen ganz konkrete Erfahrungen. Und ich habe das Gefühl, das wird einfach ganz kühl abgetastet, zu gucken, wo sind da Chancen und was können wir da für uns nutzen. Und das finde ich auch einen ganz guten Umgang damit. Also sowohl zu sehen, was kann ich damit machen, als auch, okay, wo sind so die Grenzen, wo wird es auch schwierig. Also bis hin zu dem Thema, wo halluziniert so eine KI bei ChatGPT? Also ChatGPT ist ja so ein kleines.
Eines von den Programmen, mit dem man, also ein KI-Modell, mit dem man per Texteingabe Informationen, Zusammenhänge, Zusammenfassungen von Texten und solche Geschichten produzieren kann. Ja.
Und da auch einfach dann zu erkennen, okay, wo kann ich da einfach auch nicht drauf vertrauen? Warum passiert das? Ja, bei welchem wichtigen Themenfeld ist das vielleicht auch schon passiert oder was kommt da raus, wenn man sich nur auf ChatGPT verlässt? Das wird ja ausprobiert, gemacht, auch publiziert. Also da erlebe ich eine echt große Neugier und wie gesagt, ganz konkret Ausfluss daraus ist eben das Seminar hier, was wir hier auch machen bei uns.
Und wird das auch künftig fester Baustein in der Ausbildung werden? Vermutlich schon, oder?
Also wir haben schon jetzt für nächstes Jahr auch das als Modul in die Ausbildung integriert. Und bei Recherche findet das durchaus auch statt als Thema. Und da muss man aber sehen, was dann letztlich in den Redaktionen sich etabliert und so werden wir das dann auch in der Ausbildung. Also ich würde mal sagen, in der Ausbildung sind wir auf jeden Fall im Probierstatus, was man davon brauchen kann und was nicht. Beschäftigen muss man sich auf jeden Fall damit.
Wir wollen noch einen praktischen Tipp von dir für unsere Hörerinnen und Hörer. Welches journalistische Handwerkszeug, also von dem, was ihr hier den jungen Menschen beibringt oder welche Grundhaltung sollten vielleicht auch pastorale MitarbeiterInnen in irgendwelchen kirchlichen Kontexten beim Feilen an irgendwelchen Texten, Predigten oder ähnlichen Sachen berücksichtigen, die bei euch so ein Grundsatz sind, von dem du dir vielleicht wünschst, dass er in so kirchlicher Arbeit, praktischer Arbeit stärker berücksichtigt wird?
So einfach und so konkret wie möglich alles zu erzählen.
Das, also nicht lang drum rumreden.
Exakt, genau. Ich glaube, das kann man total lernen von Journalisten und Journalistinnen, auch für die kirchliche Praxis. Also immer zu überlegen, wo ist der Anknüpfungspunkt für die Leute da draußen? Habe ich eine ganz konkrete Geschichte, an der ich das erzählen kann? Ich meine, viele machen das ja auch schon sehr gut. Viele Priester oder auch pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das kann man aber auf jeden Fall auch von Journalistinnen und Journalisten lernen und immer so zu sprechen und zu reden, dass es auch wirklich jeder versteht da draußen.
Das wäre vielleicht auch ein Weg, um dieses Thema Vertrauensverlust von sowohl Kirche als auch Journalismus in der Welt vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, dass man einfach wieder mit dem, was man zu sagen hat, verständlicher wird.
Ja, absolut. Ja. Also es nützt ja nichts, in irgendwelchen Floskeln oder Wolken irgendwas zu erzählen, damit man ja nicht aneckt oder so, sondern einfach ganz konkret und plastisch zu erzählen und dann lieber auch damit umgehen, wenn jemand sagt, das finde ich aber gar nicht oder warum sagst du das so oder das habe ich ganz anders gelesen, ich habe diese Geschichte aus der Bibel ganz anders verstanden, ja, dann kommt man ja ins Gespräch und dann wird es ja auch erst spannend.
Absolut. Wir sind am Ende unseres kleinen Gesprächs, der ein sehr spannender Einblick in deine Arbeit hier in München war, und zum Schluss machen wir mal was völlig anders ist als Journalismus, nämlich es ist ein Gucken in die Glaskugel und ein was wünschen. Welche Schlagzeile in Bezug auf die katholische Kirche würdest du dir in diesem Jahr wünschen, dass du sie irgendwo liest? Wo du sagst, ja, das wäre schön, wenn das irgendwo stehen würde. Und stimmen.
Der Papst findet doch den synodalen Weg in Deutschland sehr gelungen und fordert die Leute auf, ihre Spielräume maximal auszunutzen. Und die Leute tun es dann auch.
Wir sind gespannt, ob wir diese Schlagzeile irgendwo 2024 lesen werden. Herzlichen Dank, Isolde Fugund, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Daniel.
Mehr über das IFP, also die Katholische Journalistenschule, findet ihr natürlich online. Den Link haben wir euch auch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt uns E-Mails oder folgt uns auf Insta oder Facebook. Und um nichts zu verpassen von dem, was wir hier machen, abonniert uns bitte im Podcast-Player eurer Wahl und lasst mal eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft uns nämlich sehr. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.